Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Heute Abend mit Ilse Hirsemann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gerrit Bartels.
Ja, schönen guten Abend, Andreas.
Christine Lorenzen.
Hallo, hallo.
Mein Name ist Andreas Müller und Obertonmeister Germa Redlich ist an den feinfühligen Reglern. Und es geht um die neuen Platten von Kindness, Gemma Ray, Jack White haben wir gleich. Und der vierte im Bunde ist mir so unbekannt, dass ich jetzt mal wieder...
Gabriel Levine
and the Hounds. Aber wir beginnen natürlich... der Prominenz auch geschuldet, aber auch der großen Erwartungshaltung mit Jack White. Bitte, Steve.
Und wenden uns da mit einem der tatkräftigsten Musiker der letzten 10, 15 Jahre zu Jack White. Ja, in Detroit geboren, aber seit einigen Jahren und auch in vielerlei Hinsicht in Nashville, Tennessee zu Hause. 36 Jahre alt mittlerweile und frisch rasiert. So jedenfalls hat er sich für die erste Single seines Solo-Debüts ablichten lassen. Selbstverständlich nicht mit einem elektrischen Rasierer in der Hand, sondern mit der großen scharfen Klinge und viel Schaum im Gesicht. Nassrasur natürlich. Denn die echte Ware ist ein wichtiges Thema für Jack White. Handwerk, wie er es zum Beispiel als Polsterer in Detroit gelernt hat. Allerdings wusste er schon damals, Handwerk allein bringt es nicht. Du musst es gut verkaufen. Also erfand er den markigen Spruch, Your furniture is not dead. Und ein Farbdesign für seinen Laden, das er übrigens für sein Plattenlabel Third Man Records beibehalten hat. Und damit sind wir mittendrin im Spannungsfeld seines Schaffens. Jack White ist der Mann, der in den Nullerjahren den Blues wiederbelebte, analoge Sounds und Aufnahmetechniken kultivierte, wie vielleicht kein zweiter. Und mit den White Stripes den reduzierten, grobkörnigen Rocksound aller The Bands auf den Punkt brachte. Er ist ebenso ein Meister der Inszenierung. Man denke nur an den Film It Might Get Loud, bei dem er in einer Liga mit Jimmy Page und The Edge porträtiert wird. Gleich zu Beginn ist er auf seiner Farm zu sehen, wie er umgeben von Kühen eine Stahlseite, einen Tonabnehmer und eine Colaflasche auf ein Brett nagelt und dieser selbstgebastelten Gitarre sofort einen bemerkenswerten Sound entlockt. Also handwerklicher, ursprünglicher geht es einfach nicht. Oder man denke an das Farbdesign, in das er auch die White Stripes dann tauchte, zusammen mit dieser rätselhaften Frau an seiner Seite, Mac White, das schweigsame Mädchen an der Schießbude, die lange Zeit als seine Schwester durchging. Auch das ein Coup in der Medienwelt. Alles dreht sich bei seinem Label um das Vinyl, doch vermutlich verkauft er auf iTunes auch nicht schlecht. Und Videos aus dem Hause Third Man Records zeigen, dieser Mann versteht es, auf der ganzen Klaviatur des Popgeschäfts zu spielen. Dazu benötigt er diverse Projekte, Spielwiesen wie die Raconteurs oder Dead Weather, haben ihn Ausflüge in viele Richtungen zwischen Pop und Heavy Rock ermöglicht. Und es zahlt sich jetzt auch bei seinem Solo-Debüt aus. Die Donnerbüchse, Blunderbuss, so heißt das Debüt, das Solo-Debüt, erscheint nach dem Ende der White Stripes, die im letzten Jahr zu Grabe getragen wurden, erscheint nach einer Welle von Produktionen, unter anderem mit Tom Jones, Loretta Lynn oder Wanda Jackson, und nach dem Ende seiner zweiten Ehe mit Model und Musikerin Karen Elson, mit der er zwei Kinder zusammen hat. Und das Album erscheint am Tag vor dem Record Store Day bei Major Label Sony Columbia. Denn das Solo-Debüt soll auch als Silberling zahlreich um die Welt gehen.
Missing Pieces, Jack White, das erste Stück tatsächlich auf seinem Solo-Album Blunderbuss, das erste auch, das wir hier raus gehört haben. Ja, meine Herren, wie das schon mal wieder klingt.
Wahnsinn, ja.
Wahnsinn, ja.
Wahnsinn. Ja, und was der wieder mal so kann auch, ne? Das ist ja unglaublich. Also ich denke mal, Ray Charles hätte ihm da schon so wohlwollend auf die Schulter geklopft und gesagt, Junge, du kannst zwar sehen, anders als ich, aber du hast trotzdem das Gespür für die weißen und schwarzen Tasten. Also... Es ist natürlich auch eine der richtig starken Nummern, jetzt muss man sagen. Und bei diesen richtig starken Nummern lebt dieses Album einfach auch davon, dass Jack White es schafft, das Ganze auch zu einer räumlichen Erfahrung zu machen. Also es ist wieder mal eine Studie darin, wie man mit einer Aufnahme sehr viel Dynamik reinbringen kann. Und es sind hier eben alle Instrumente, die er auch wieder in den Vordergrund stellen will, sind auch, kommen zu ihrem Recht, sind toll zu hören. Und diese Nummer hier, die die reißt einen da gleich so mit rein in die Scheibe, finde ich.
Ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung, dass ich habe mir das Booklet angeguckt, während ich die Musik hörte, und dann las ich, welche Instrumente alle beteiligt sind. Und dann dachte ich so, oh Gott, da könnte es wahrscheinlich wieder mal eskalieren, so zwischen den Instrumenten. Das passiert ja so, wenn man an seine anderen Bands denkt, Raconteurs, White Stripes und Dead Weather, da passiert das ja öfter, aber ich fand das hier auch mal ganz erholsam, dass es halt nicht immer so ist, sondern dass es auch sehr harmonisch und melodiös zugeht. Das gefällt mir total gut.
Mir geht das genauso. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr angetan von diesem Album. Und ein Rockalbum, was einem so von Anfang bis Ende wirklich durchweg gefällt. Überraschenderweise finde ich, es ist dann ein Bluesrock. Ne? Man muss es ja wohl dann doch im Blues verorten. Dass ausgerechnet eben so der Blues derjenige Stil ist, der eben den Rock oder den Rock'n'Roll rettet, also in dieser Zeit. Das finde ich also ziemlich erstaunlich. Also bei den Black Keys ist es ja nicht anders. Hier ist es auch wieder so. Das ist eben wirklich ein authentisches Bluesalbum. Das ist immer so die Frage, die ich mir dann dabei stelle. Also wie ernst ist das alles gemeint? Soll das wirklich alles so schön nachgebaut werden? Kann der das alles so gut? Und gibt es da auch eine Prise Ironie? Gibt ja ein Stück so ganz am Ende, das ist, weiß man nicht so genau, was das jetzt eigentlich soll. Ist das jetzt Metal oder Rock? Und da gibt's glaube ich auch eine weibliche Sängerin und das sprudelt so über und da kippt das so ein bisschen ins Parodistische. Aber ansonsten ist das, glaube ich, dass es sehr, sehr ernst gemeint ist.
Freedom at 21, Jack White aus dem Album Blunderbuss. Und das sagt man immer so dahin, das ist halt sein erstes Soloalbum. Ich finde ja, es gibt nur Jack White Soloalben. bei den White Stripes ist es kein Geheimnis, da war er alles. Mac hat er sozusagen mitgeschleppt irgendwie, konnte natürlich auch nicht so richtig ohne sie, aber die Songs waren von ihm, die Ideen waren von ihm und so weiter. Und diese Seitenprojekte, die es dann später gab, das war er. Er ist Third Man Records, er ist manisch. Ich war ein bisschen abgeturnt, dachte ich, ach Gott, Jack White, naja, das ist so ein Typ, der einem bald auf die Nerven geht, so immer irgendwo zu Gange, immer irgendwie zu sehen und da mal eine Bemerkung, da mal eine B-Seite oder irgendwie sowas. Und nun bin ich aber doch ziemlich platt, denn was er hier so treibt, das ist schon wirklich umwerfend. Also eben war ja diese Frage nach der Authentizität. Also das Interessante ist ja, dass er so ein Kid ist aus Detroit, der keine Ahnung hat, wer er ist, was er machen soll, und er greift wie einst Bob Dylan vor ihm in eine Kiste mit Platten. Und das sind halt brutalstmögliche Blues-Platten und da formt er sich draus. Und mit diesem Material bekommt er eine Identität und schafft dann aber diesen Wahnsinnssprung, den ja auch die Black Keys irgendwie längst schon geschaffen haben, mit diesem alten Zeug was ganz Eigenartiges zu machen. Und natürlich ist das total künstlich. Also das ist Jack White authentisch, aber
aber präzisier mal dieses Eigenartige. Das ist ja, so, wo es dann so, das Zentrum
ist. Also er ist ein unglaublicher Styler. Also er hat ein wahnsinniges Gespür für Styles zum einen. Zum anderen hat er diese wahnsinnige Aggressivität. Und die macht es, glaube ich, aus. Es gibt ja so Momente auf dieser Platte, wo man denkt, die seligen Who wären mal ins heutige, aus dem Jahr 65 ins heutige beamt worden. Also jetzt bricht da alles auseinander. Aber es ist diese wahnsinnige Wut. Und das ist ja auch das Thema der Platte, nämlich das Ende seiner Beziehung oder seiner Ehe zu der schönen Karen Elson.
Ja, das stimmt. Es ist auch dieses Spannungsfeld, was ich schon zu Beginn versucht habe zu beschreiben. Ne? Also einerseits offenbar auch so ein Drang bei ihm, sowas Authentisches in seiner Welt zu schaffen. Andererseits ist es ja dann auch wieder wahnsinnig schlitzohrig, was er macht. Also, wie du es schon sagst, dieses Album handelt ja von einem großen Leiden. Also, das ist immer die beste Voraussetzung, ein leidenschaftliches Album zu machen. Und das versucht er sich ja irgendwie auszutreiben mit wirklich brutalen Mitteln, wenn man sich die Texte durchliest. Also, was die Frauen da mit ihm über weite Strecken anstellen in diesem Album, ist ja über Zerstückelung und Zerstümmelung.
Das ist natürlich ein Give and Go, ne?
Also, genau. Aber das ist nun wieder gekoppelt damit, dass er sich hier bei diesem Album eigentlich nur mit coolen, smarten Frauen zusammengesetzt hat. Das ist ja kein Zufall. Also, der Mann also seine Authentizität ist eben auch doch eine Inszenierung am Ende. Und das unterscheidet ihn, denke ich, auch sehr stark von den Black Keys, die einfach ihre Musik leben. Das hier ist schon sehr, sehr schlitzohrig auch.
Er hat doch immer irgend so ein Gimmick, den er also verfolgt. Also bei den White Stripes war es halt dieses, wie sie aussahen und alles, was damit zusammenhing von der Optik. Da war er, glaube ich, auch mal total angepisst, als Eric Clapton irgendwie so meinte, hallo, die machen noch keinen Blues, guckt euch die an, die sehen aus irgendwie wie aus einem Zirkus, das kann man doch nicht ernst nehmen. Aber ich meine, genau das macht es ja aus, dass man erstmal ablenkt und dann aber irgendwie The Real McCoy präsentiert. Und hier ist es halt so, er ist ja in Amerika irgendwie bei Saturday Night Shows aufgetreten mit zwei verschiedenen Bands und man wusste es nicht. Also die standen irgendwie hinter irgendeinem Vorhang, dann ging der Vorhang auf, die spielten schon und dann sah man, okay, alles Typen, die da spielen. Nächster Song, Vorhang geht auf, alles Frauen, die da spielen. Und das zieht er jetzt, glaube ich, so durch.
Ja, so mit auf Tour. Gehen. Tour.
Ja. Genau. Großartig. Aber hat er diese Platte denn eigentlich auch mit zwei verschiedenen Bands eingespielt? Und dann, also das habe ich gelesen, dass er dann die besseren Stücke ausgewählt hat, ob die nun von der Frauenband oder von der Männerband gespielt wurde, das hat er dann entschieden.
Und interessanterweise sind dann doch ist die Frauenband dann doch hier eindeutig dominierend vertreten auf diesem Album.
Ah, think about it, guys.
Yeah. Wieso?
Ach, nur so.
Frauen sind doch die besseren Musikerinnen, Männer. Aber der Mann ist dann der Chef am Ende des Tages.
Wahrscheinlich musst du ihn einfach nicht so viel bezahlen.
Wahrscheinlich, das wird sein. Wir haben es umsonst gemacht, Andreas.
Es ist schwierig, hier was Repräsentatives zu finden für dieses Album. Es gibt natürlich eine absolut homogene Optik, es gibt ein homogenes Thema, aber die Songs sind aber sehr unterschiedlich. Es gibt Country-Geschichten so ein bisschen, es gibt diese Who-Momente, ich eben schon mal, dann gibt es auch so eine Zirkusnummer fast schon, ein total pompöses Zeug. Das ist schon interessant. Andererseits ist es auch extrem schwierig, irgendwas rauszusuchen für diese Sendung heute Abend, weil ich finde wirklich jeden Song in irgendeiner Weise beeindruckend. Das ist den, du hast eben gesagt, das war jetzt einer der besseren oder herausragenden Songs. Also in dieser Komposition, auch im in der Sequenz der Stücke, finde ich, hat jeder Song seine Bedeutung und Größe.
Ach, es gibt ja schon eine Nummer hat so eine Country-schnulzige Pedal-Steel-Abteilung. Ja. Dann gibt es so eine Bar-Blues-Nummer, wo ich auch finde, ja, das ist ein bisschen Blues-Kirmes jetzt. Aber du hast recht. Und das Erstaunliche ist ja, offenbar sind diese Songs ja auch über einen längeren Zeitraum entstanden. Also es ist ja nicht eigentlich aus einem Guss, glaube ich, aufgenommen, weil es fing irgendwie mal 2003, 2004 an, als er eigentlich eine Session mit RZA geplant hatte.
So lange schon zurück?
Ich glaube, ja. Das ist sich auch so ein bisschen angesammelt hat. Und dafür klingt es dann doch echt sehr einheitlich, finde ich.
Vergessen haben wir jetzt noch die Ode an Gott. Das ist dieses On and On and On, wenn ihr mal euch den Text angeguckt habt oder genauer hingehört habt, eigentlich ein sehr ungebrochenes und also ernsthaftes Plädoyer für Gott oder für seinen Glauben an Gott. Hat Blues. Er wohl auch mal gesagt, er hat drei Väter, das ist echter Blues, der hat drei Väter, seinen biologischen Vater, Gott und Bob Dylan. Bob Dylan, okay.
Gut, Helmut Heimert würde jetzt sagen, wo ist der Unterschied? Wir haben noch Zeit für einen weiteren Song. Take Me With You When You Go. Ja, da war nochmal das ganz große Besteck. Take Me With You When You Go. Jack White von seinem Soloalbum Blunderbuss hier im Soundtrack auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, 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 Hit.
Nur etwas überraschend. Nein, natürlich nicht. Und hinzu müsste jetzt noch die Fanfare kommen. Qualifiziert für den Soundcheck Award 2000.
Ja, wann kommt diese Fanfare mal? Das finde ich gut.
Gibt's die?
Gibt's die überhaupt?
Nee.
Das sollten wir mal machen.
Die werden alle gleich behandelt. Fanfare, bitte dich.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, mit einer Frau, die gar nicht existiert, weil es gibt keinen Wikipedia-Eintrag über sie. Ja. Also muss Gemma Ray eine Erfindung sein. Nein, natürlich gibt Gemma Ray. Es gibt ja auch schon diverse Alben von ihr und wir haben jetzt das neue Island Fire, heißt es. Gemma Ray, diese Frau aus Essex, vor einigen Jahren tauchte sie auf und wurde schnell so verbucht. Da ist sie wieder, die Sängerin mit der akustischen Gitarre, die uns ihre Lieder aufs Ohr drücken will. Aber sie war natürlich mehr, was damit zusammenhängt, dass sie eine ziemlich gute Idee hat von dem, wie das da klingen soll, was auf der Basis ihres Singer-Songwriter-Tums so passiert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass bei all den auseinanderstrebenden Song- und Klangideen, die sie so hat, dass es so einen Fokus gibt, nämlich so diese 50s Noir, also so diese späten 50er Jahre, wenn die, wo die pinken Farben verblasst sind und zu so einem David Lynch-artigen Twilight schwarz-weiß übergehen. Das ist so eine Größe irgendwo, die bei ihr immer mitschwingt, selbst wenn sie den fröhlichen Popsong versucht. Ihr Debütalbum kam raus, als sie im Krankenhaus lag, und das war immer eine ganz große Geschichte, wenn es um Gemma Ray ging. Sie leidet an so einem akuten Erschöpfungssyndrom. Jahrelang war nicht klar, woher das kam und ob man das therapieren kann. Auf jeden Fall musste sie lange Zeit bettlägerig verbringen. Lights Out Zolta, das zweite Album, ein, wie ich finde, heute immer noch gut hörbares, ich will nicht sagen sensationelles, aber wirklich eines, was aus der Masse herausragte, entstand tatsächlich dann auch im Krankenbett, mehr oder weniger hinter verdunkelten Fenstern, hinter Gardinen komponierte sie. Und das hatte sich offensichtlich gelohnt, könnte man jetzt böse sagen. Es war nämlich eine sehr, sehr gute Platte. Die neue wiederum ist auch so einem seltsamen Zufall geschuldet. Sie war unterwegs in Australien und hing fest, weil der Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen in die Luft geflogen war und man nicht fliegen konnte. Und so hat sie angefangen zu komponieren. Und vielleicht kam dann auch der Titel Island Fire zustande. Man könnte es auch umdrehen, das ist Fire Island, diese legendäre Schwulen-Enklave vor New York. Wie heißt die Insel noch gleich? Fire Island ist ja egal. So, aber mit den 12 Songs, die wir hier vorliegen haben, haben wir auch das alte Gemma Ray-Problem. Vielleicht ein bisschen viele, viele Ideen, viele, viele gute Ideen. Manche Songs aber, denen die Beine letztlich fehlen. Aber immer dann, finde ich, wenn sie sich dem etwas Dunkleren zuwendet, große Momente. Runaway. Runaway, Gemma Ray aus ihrem Album Island Fire, und das sind die Songs, die sie meiner Ansicht nach wirklich kann, für die sie ein Gespür hat, wo auch was im Ohr hängen bleibt, und sei es dann auch nur diese herrliche Twang-Surf-Gitarre, die sich ja immer so ein bisschen durchzieht bei ihr. Aber ist das gleich, nicht jeder Song auf dieser Platte ist so gelungen, meiner Ansicht nach.
Na, ich mag die Platte tatsächlich von Anfang bis Ende, ist aber auch wieder so eine Musikerin, also ja, es ist eine, also diese Platte ist erstmal eine Platte natürlich für ja, Pop-Zitat-Freunde und Pop-Gourmets, also verweist in die 50er und 60er Jahre. Du hast eine Platte vergessen von ihr, sie hat ja auch schon mal eine Platte mit Coverversionen aufgenommen, It's a Shame About Gemma Ray, also auch auf die Lemonheads verweisen, und da hat sie ja auch so praktisch alles ausgerollt, was sie so an Musik gerne mag. Also Sonic Youth und Mudhoney Cover waren da drauf, ein Gallen Drunk Cover und dann eben so ganz alte Musik wie die Halliday und Etta James und eben auch Lee Hazelwood. Und das hört man eigentlich auch alles irgendwie auf dieser Platte irgendwie raus und fragt sich dann aber, also so schön diese ganze Sache ist, ja, warum macht sie das? Warum, also, sie hat einmal gesagt, sie schaut in die 50er und 60er Jahre, da schaut sie am liebsten hin. Warum schaut sie da so gerne hin? Also, wie kommt das? Das fehlt mir so, also diese Schlüssigkeit, das ist alles schlüssig gespielt und man hört das sehr gerne, es macht Spaß, aber so am Ende bleibt immer so ein Fragezeichen.
Aber muss man das erklären? Ich meine, warum stehe ich auf Adam Bainbridge? Männer, die aussehen.
Das werden wir auch noch.
Das werden wir noch klären.
Ist doch egal. Ich finde, da ist wirklich tatsächlich sehr, sehr viel drin. Und was mir gut gefällt, ist, dass sie das halt nicht so rausstellt nach dem Motto, guck mal, was ich alles kann. Oder was für tolle Instrumente ich beherrsche. Also sie macht das so auf so eine ganz unangestrengte Art und Weise. Das gefällt mir echt gut. Auch dieser Mix von Stilen.
Ich finde auch, das ist vor allem auch sehr liebevoll gemacht. Also wenn man sich zum Beispiel das Artwork anguckt, dann sieht man da ja auch eine Menge Ladies in 50er und 60er Jahre Bikini-Mode hineinkollagiert in so scheinbar traumhafte Insellandschaften. Das Island Fire Album passt ja dazu, zu diesen Collagen. Und wenn man dann genauer hinguckt, fliegen aber auch ein paar gefährliche Meteoriten durch die Luft. Ein Riesenkraken kann man entdecken und möglicherweise droht auch irgendwo ein Vulkan auszubrechen. Und genau so klingt auch dieses Album. Also es sind Es ist immer wieder dieses Spiel zwischen süß und bitter. Es sind so kleine Pocket-Melodramen, die man sich in die Tasche stecken kann. Und man weiß immer nicht so genau, wo man sie hat. Und das finde ich eben gerade auch das Spannende. Und das, dazu passt eben auch so ihre Interesse an einem so ganz anderen Zeitalter. Und man wartet immer darauf, was ist so der nächste Move? Das finde ich ganz toll.
Rescue Me, Gemma Reyes, ihrem Album Island Fire. Ja, sehr, sehr, sehr. Das ist so Britannien, nicht? Also 0 Uhr, wir machen ja Frühschluss. Die Disco-Kugel dreht sich noch so ein bisschen. Zwei schwofen da noch zum Sound der Alleinunterhalter-Band.
Total besoffen.
Ja, ganz, das ist ganz groß. Das ist wirklich ein ganz toller Song.
Der die super Zeile am Anfang hat, walking around the supermarket, blissed out in a dream. Genauso stelle ich mir sie auch vor.
Das müssen wir übersetzen.
Ja, sie läuft irgendwie durch den Supermarkt und sieht die Regale gar nicht, weil sie in so einen Traum verschwindet. Also ich bin gespannt auf das Video zu diesem Song.
Das klingt aber, also die Platte klingt dann doch ein bisschen anders als Traum verloren. Das finde ich überhaupt nicht. Dass das
naja, so, es ist auch immer so ein böser
sieht,
Traum.
Sie, also wenn, ich glaube, sie läuft durch den Supermarkt und sieht ganz genau die einzelnen Produkte und weiß, wie sie dann ihren Wagen füllt und wie sie dann so ein Album aufnimmt. Weil du vorhin eben auch das Cover so gelobt hast. Das ist auch sowas, was mich, also ich finde es auch sehr schön. Das sieht irgendwie wunderbar bunt aus, sieht so ein bisschen psychedelisch aus. Hawaii, denkt man, 50er Jahre. Dann eben diese Vulkane im Hintergrund, der Ausbruch, das Bedrohliche, und aber so richtig baut sich das nicht zusammen. Da ist vielleicht noch so ein B-C-Science-Fiction-Film, an sowas denkt man auch noch. Und am Ende, wenn man dann so ein bisschen über sie liest, Andreas hat sie vorgestellt, klar, sie hat es auf einer Insel, sie ist in Australien hängen geblieben, da ist dann eben, kommt dieses Inselbild, kommt halt immer wieder durch, und dann eben auch dieses Feuer- und Lichtbild, also Licht spielt auch immer wieder eine Rolle, dann ist es halt doch ein sehr ausgeklügeltes Konzeptalbum.
Aber trotzdem verbindet sie das irgendwie so sehr, naja, nicht so konzeptmäßig. Also es kommt einem nicht so vor. Ich finde auch, sie hat es wirklich drauf, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Also mal ist sie die Lassive, dann die Naive, ein bisschen nachdenklich, mysteriös. Dann merkt man aber irgendwie auch, dass sie kompromisslos ist, weil sie genau weiß, was sie will, habe ich das Gefühl, obwohl es so locker fluffig daherkommt. Also das finde ich schon irgendwie sehr beachtlich.
Ja, ich glaube, ich mag einfach Platten nicht, die so einen disparaten Ansatz haben. Also die letzte, die mir gefiel, diese war Sgt. Pepper von Beatles, das ist schon eine Weile her. Also diese berühmte, was man in Deutschland immer wieder gerne schreibt und sagt, das ist eine abwechslungsreiche Platte. Das ist etwas, was ich gar nicht so mag. Also ich mag dann lieber, wenn es einen durchgängigen Sound gibt, irgendwas, was das zusammenhängt. Also wie bei Jack White zum Beispiel, wo selbst ja die Country-Songs nicht so country-esque dann am Ende des Tages sind. Nicht umsonst hat sie, warum auch immer, hier sind zwei Bonustracks, als solche sind sie verzeichnet, mit den Sparks gemacht. Eine Band oder ein Projekt, das ich auch nie mochte. Nie. Das war mir immer viel zu operettenhaft, plastikartig. Ich weiß, da sind ganze Doktorarbeiten drüber geschrieben worden, wie brillant die Mail-Brüder sind und ich weiß nicht was. Ich konnte damit nie was anfangen und ich spiele hier natürlich auch nur die Songs, die mir gefallen. Insofern gibt es jetzt auch ein etwas falsches Bild dann vielleicht von dieser Platte. Aber wer Sparks schon mal gehört hat, es gibt eben auch so Sparksche Momente, die sie also auch ohne die Sparks auf dieser Platte gemacht hat. Und da bleibt, finde ich, einfach zu wenig hängen. Das ist nicht deep genug. Die Songs haben dann für mich keine wirklich guten Hooks, keine guten Melodien. Das kann sie, glaube ich, nicht. Sie kriegt es nicht hin.
Ja. Also ich finde, genau das kann man ihr nur gerade nicht vorwerfen. Also für mein Gefühl.
Aber bei den darken Sachen, bei den traurigen Sachen klappt das super. Das finde ich, kriegt sie richtig gut hin. Die anderen Sachen,
Ich finde auch dieses
She's Album... Madonna.
Also auch dieses Coverversionen-Album, wenn man das also mal einmal durchhört, hat man nie das Gefühl, dass sie, also die Coverversion, dass sie einen eigenen Zugang dazu hatte. Also die Spieler, da ist immer wieder dieselbe Gitarre. Es gibt dann eben, sie hat ja auch keine besonders gute Stimme.
Nee, das stimmt.
Das ist ja eher eine durchschnittliche Stimme, die dann auch sehr getragen wird halt von den Instrumenten und von dem, was halt drumherum passiert. Dafür macht sie aber eine ganze Menge draus, dass sie eben nicht so eine gute Stimme hat. Dafür ist das Album schon ganz
also
gut.
Also doch Madonna.
Ja, aber es muss ja nun auch nicht immer das Album sein mit dem Tiefgang eines U-Bootes. Also das ist halt ein gutes Pop-Album.
U-Boot hat überhaupt keinen Tiefgang.
Doch, sehr viel sogar, wenn es da unten rumtuckert.
Öltanker haben Tiefgang. U-Boote haben nicht mal ein Kiel.
Oh, ist ja heute päpstlicher als der Papst, der Schiene.
Entschuldigung, es gibt Leute, die bezahlen Gebühren, um diese Sendung hören zu können. Da müssen wir schon präzise sein.
Gut, aber es ist einfach trotzdem ein gutes Pop-Album und
es ist ein gutes Retro-Pop-Album, so.
Oder so, ja.
Ach,
so
Pop? Nein.
Retro ist doch egal. Das alles werden wir morgen ihr selber sagen, direkt ins Gesicht, denn morgen Nachmittag spielt Gemma Ray um 15 Uhr.
Bin ich noch nicht wach.
Bei Mr. Dad and Mrs. Free, einem Schallplattengeschäft, morgen ist ja auch Record Store Day, der höchste Feiertag für männliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, nämlich die, die Schallplatten sammeln. Und da gibt es ein In-Store-Konzert von Gemma Ray und wir gehen dann hin und sagen ihr, was wir von der Platte halten. Das tun wir nicht, weil wir zu feige sind, aber sie können ja selber hingehen und ihr dann sagen, was wir gesagt haben oder so. Oder?
Also ich sag gleich Hit, von daher, ich kann ja alles sagen.
Wir müssen ja erst noch ein Lied hören.
Mhm.
They All Wanted a Slice. They All Wanted a Slice. Gemma Ray aus ihrem Album Island Fire. Für mich ein Höhepunkt auf dieser Platte. Andere anwesende Frauen finden das nicht so, aber egal. Wer meine Wertung?
Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit, Hit.
Tja, geht in Ordnung. Gerrit Bartels und ich sind dieser Ansicht. Steno Hansen und Ilse Hirsemann meinen, diese Platte von Gemma Ray ist ein Hit. Und tatsächlich morgen Nachmittag um 15 Uhr Dad und Mr. Free am Neulendorfplatz in Berlin. Schöneberg, ein In-Store-Gig. Und da kann man das Ganze dann auch kaufen, denke ich mal. Gibt's auch auf Vinylschallplatte.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Was noch fehlt, ist die Gedenkminute für Leaven Helm. Das machen wir nach der Sendung, weil im Radio kann man keine Minute schweigen. Leaven Helm ist leider gestorben, das hat mancher vielleicht schon mitbekommen. Auch der oder die Radio 1 hört, der legendäre Drummer der noch legendäreren Band, ist mit 71 Jahren entschlafen. Gestern Nachmittag, heute Vormittag wurde diese Meldung bekannt. So, nicht schlafen, werden jetzt Ilse Hirsemann, Gerrit Bartels, Sten Lorenzen, Andreas Müller und Germa Redlich. Wir haben noch zu tun, zum Beispiel mit Kindness, bitteschön.
Ja, das ist ein Album, das mich persönlich erstmal wegen des Covers angesprungen hat. Da ist eine Halbtotale von einem jungen Mann drauf, ein Schwarz-Weiß-Foto. Der trägt einen dunklen Wollpullover, hat eine Kette mit einem Tieranhänger um den Hals, ein sehr kantiges Gesicht, schwarzes, langes Haar, das ihm ins Gesicht fällt. Und er guckt irgendwie ernst und hat was Indianisches. Und ich dachte nur so, hoppla, wer bist du denn? Das ist Adam Bainbridge. Sein Pseudonym als Künstler ist Kindness. Adam Bainbridge ist 28 Jahre alt, kommt aus der englischen Kleinstadt Peterborough, hat schon in Paris gelebt und dort Fotografie studiert. In Berlin hat er wohl auch schon gewohnt und hier öfter mal aufgelegt. Next Stop war dann 2007 Philadelphia in den USA, wo ihn ein Freund angeblich zur Musik gebracht hat. Adam scheint irgendwie ein rastloser Typ zu sein, der vieles mag. Und sein Debütalbum World You Need a Change of Mind ist auch sehr eklektisch in den Stilen. Am Ende ergibt dann aber irgendwie doch alles einen Sinn. Es sind zwei Coverversionen auf diesem Album drauf, eine von den Replacements. Und die hören wir gleich, weil sie ist ein schönes Beispiel dafür, wie Adam Bainbridge, aka Kindness, aus dem Material anderer Leute irgendwie seine eigenen Songs macht. Swinging Party in der Version von Kindness.
Keines mit Swingin' Party hier im Soundcheck auf Radio 1. Welt, du musst dich verändern, ist frei übersetzt der Titel seiner Platte. Und wenn man das hier hört, dann ist man auch bereit dazu, glaube ich, gleich mal ein bisschen die Welt zu verändern.
Naja.
Tolle Vibes einfach. Wunderbar.
Bisschen schmierig.
Was?
Oder? Dieses
also,
Stück? Bisschen schmierig.
Ich würde es eher saftig nennen.
Nee.
Doch, das klingt, du hast recht, schmierig. Man könnte da irgendwie so Pornobilder vor sich ab. Vor seinem geistigen Auge ablaufen sehen, aber trotzdem, also es ist so sahnig, saftig. Man möchte da sich reinbegeben.
Ich finde, dass dieses Stück etwas rausfällt, eben in seiner Schmierigkeit, weil der Rest der Platte durchaus oder der Rest des Albums durchaus zupackend ist und aber dann auch so gar nicht mehr Replacement, sondern das ist dann, also ich meine, man fragt sich, warum überhaupt, wie kommt dieser Mann, dieser 28-jährige Mann auf die Replacements, auf eine Rockband aus den 80er Jahren?
Solche Fragen.
Ja, darf man nicht stellen.
Nein.
Über Retro reden wir ja nicht mehr heute Abend. Aber trotzdem ist das, also ich würde, das ist eher eher ein Hercules in Love Affair, ein Disco-Album, was glitzert, was schön synthetisch ist, was aber mir ansonsten auch rundum gefällt. Da ist noch manchmal so ein Funk drin, so ein Prinz-Funk, den ich dann wieder nicht so gut finde, aber da, wo es dann eben so ein bisschen nach vorne geht oder mehr nach vorne geht, ist es dann wirklich sehr schön.
Weil du gerade Hercules in Love Affair erwähnt hast, also ja, man könnte die Musik von Kindness auch mit Clubmusik verwechseln, aber also ich finde, das ist irgendwie so Clubmusik mit Gefühl. Das, ja, das hat so eine Wärme, die Musik ausstrahlt. Und das funktioniert auf dem auf der Tanzfläche oftmals nicht.
Kein Wunder, der Mann hat ja eine Zeit in Berlin gewohnt. Da wird man zum Menschenfreund und daher vielleicht auch der Name.
Hier ist doch kalt in den Clubs. Man kommt nicht rein.
Er würde sich bestimmt gut mit Christiane Rösinger verstehen.
Das ist eine gewagte These.
Ja, jetzt wo war die.
Ich habe ja tatsächlich mir gewünscht, es könnte noch wärmer werden auf diesem Album. Mir ist das dann doch an vielen Punkten auch ich finde es dann doch zu ironisch an manchen Punkten. Also
aber
wie die Saxophone dann da kommen, so 80er Jahre mäßig. Und welches auch diese Songs, die er sich herausgegriffen hat, hat er natürlich auch nicht ganz zufällig gemacht, sich so eine Nummer von den Replacements oder dann noch gewagter, diese Anita Dobson-Schnulze, die er da eingebaut hat. Ja, also
völlig unironische
das
Musik.
Das glaube ich auch.
Völlig unironisch.
Auch sehr unironisch.
Ja, für mich schafft das irgendwie aber auch so eine, für mich hat das, also auch diese Nummern gerade, so eine Distanz aufgebaut. Also ich hätte mir gewünscht, der geht noch mehr in diese Wärme herein, die er tatsächlich auch schafft mit einigen Nummern.
Aber hat er Substanz, dieser Mann?
Weiß ich nicht.
Also, weil ich habe mich so beim Hören gefragt, ist das, könnte das ein Hype werden? Ist das wirklich wahnsinnig gut, so ein richtiger Hype?
Das, was da hier vorliegt, ist schon, also ich finde es echt beachtlich. Und der postet auch nicht damit rum, was er alles kann, was er alles kennt und wie er das jetzt verarbeitet. Der macht es einfach.
Das schreit natürlich nach einem Remix, der dann fünfmal so lang ist. Das war ziemlich kurz. G-Wiz, Kindness, hier im Soundcheck auf Radio 1. Warum so kurz?
Ja, wenn das nicht ironisch ist, dann weiß ich nicht.
Nein, das ist wahrscheinlich irgend so eine Interlude, die dann geht ja dann über in was anderes. Aber Philipp Saar hat das Album ja produziert, also dieser französisch-italienische Produzent, Cassius Phoenix, The Rapture, Daft Punk, muss man da nennen. Aber was für mich dieses Album irgendwie auch noch so interessant macht, ist, also für mich persönlich ist das so eine Zeitreise in die 80er, in die Stile, die ich an den 80ern echt gehasst habe. So Sachen wie Funk, da habe ich echt das allergische Reaktion, hat das bei mir ausgelöst. Oder Saxophon in Musik. Und der schafft das irgendwie auf so eine Art und Weise. Das nächste Stück zeigt das dann auch nochmal. Also der bringt die Sachen so zusammen, dass ich, also für mich, die 80er jetzt wieder entdecken kann und gut finden kann. Das finde ich echt erstaunlich. Und als die Musik gerade lief, hatte Andreas auch noch gesagt, dass es irgendwie so ein Künstler neuer Art ist, wo Sachen gleichzeitig passieren. Mhm. Und also für mich ist er auch so eine Art, ja, so eine iTunes-Generation. Ja, also alles ist verfügbar.
Verkörpert all das, was Jack White zuwider ist.
Genau. Aber er macht was Tolles draus. Also.
Also ich habe mir hier aufgeschrieben, Pop will eat itself. Das war so der erste Gedanke. Dann kam Andrew W.K. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnern könnt. So eine Eintagsfliege, glaube Ende der 90er Jahre, der hat so ein Party-Hardrock gemacht. Da war so ein ähnliches Cover, aber auch so ein Typ mit langen Haaren. Fragt man sich, was macht der heute? Und bei ihm habe ich auch das Gefühl, das andere ist eben Super Disco und Super Disco, das ist ja sein Produzent und ich glaube, der macht noch eine zweite Platte und dann macht er irgendwas anderes.
Das
also wenn
sein.
Wir schon bei Gleichzeitigkeit sind, jetzt macht er mal Musik, dann macht er in 2 Jahren ein bisschen Kunst, malt ein bisschen.
Nee, der wird alle 6 Monate wird er jetzt eine neue Platte machen.
Das wäre Katastrophe.
Weil diese Art zu produzieren natürlich auch eine sehr spielerische, intuitive Geschichte ist. Also das, was da so zusammengeworfen wird, das wird, glaube ich, nicht wahnsinnig reflektiert. Es ist einfach so eine, ja, so eine blubbernde Matrix an Millionen von Möglichkeiten, die dann einfach nur sortiert werden muss. Und ich will jetzt gar nicht in Namensdetails gehen. Es gibt einfach eine Generation von Typen, die auch genau in diesem Alter sind, die das auch teilweise wahnsinnig durchdenken, aber dann extrem intuitiv arbeiten. So aufnehmen, editieren, gucken, einfach mal rauswerfen. ich meine, der ist, wer ist er? Er ist irgendwie mal DJ gewesen und hat, kennt halt ein paar Leute und kann dann auch die Musiker rufen, die ihm das dann spielen. Ja,
vorher war er Fotograf.
Ja, aber das ist ja, das ist ja auch eine extrem angenehme Geschichte, dass wir es hier eben mit Leuten zu tun haben, die das auch schnell dann eben mal machen und dass wir nicht hier immer alles so aufgeladen haben, sondern dass er so unverfroren diese Sachen reinwirft. Wir haben leider keine Zeit, eines der langen Stücke zu hören.
Doch, das nächste ist ein bisschen länger. Ist ein bisschen länger? 5 Minuten, ja. Ich finde auch, er hat ein unglaublich vieles Gespür, weil du gerade meintest, Unverfrorenheit. Bei all dieser Unverfrorenheit hat er eben dieses Gespür dafür, was geht und wie weit er gehen darf. Also das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. So kommt das bei mir an, weil es wird irgendwie nie so, dass ich denke, oh Jesus Christ, jetzt hast du aber, hier übertreibst es ein bisschen.
Ah ja, doch, es gibt schon Nummern, die hart an der Schmerzgrenze sind. Also gerade diese Coverversion von dieser Anita Dobson-Schnulze, die finde ich schon, also das ist schon eine Gratwanderung mindestens, finde ich. Ich finde auch zum Beispiel, man müsste mal über diese Stimme reden, die ist ja auch, also das ist ja, ich glaube, der kann gar nicht singen. Die ist irgendwie über Effekte und so ein Harmonizer oder so dazu gebracht, dass sie überhaupt in diesen Mix hineinpasst, hineingeschnitten werden kann. So. Also da gibt es auch schon Punkte, an denen man sich reiben kann. Ich finde nicht, dass es einfach so durchgeht. Ich finde auch erstaunlich, was mit diesen eigentlich total abgenutzten 80er-Jahre-Sounds dann in dieser Verdichtung möglich ist. Aber irgendwie, glaube ich, auf Dauer wird mich das auch nerven. Wenn da noch ein zweites und drittes Album in diesem Stil kommt, dann geht mir das auf den Keks, da bin ich mir ganz sicher.
Aber das wird nicht passieren. Das glaube ich echt nicht. Ja, da langweilt er sich selber mit. Also, da bin ich mir echt sicher.
Und dann ergreift er einen anderen Beruf.
Ja, mein Gott. Das Album hat er rausgebracht mit diesem tollen Cover und der schönen Musik.
Leider schon zu Ende. That's Alright. Kindness aus dem Album World, You Need a Change of Mind. Und der Soundcheck sagt diese Wertung.
Geht in Ordnung. Hit, Hit, Hit.
Ja, Sten Lorenzen, dem ist es nicht geheuer, diese Art Musik zu machen. Aber hat sich auch nicht getraut, die Niete zu ziehen.
Nein, so schlecht ist das nicht. Aha. Nicht schlecht genug für die Niete.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, sie wurde in dieser Sendung nicht ein einziges Mal gezogen, die Niete. Wir haben nur noch eine Chance.
Nee, haben wir auch nicht. Ist so gut, das Album.
Mit Gabriel and the Hounds, Gerrit Bartels, bitte.
Ja, hinter diesem Album steckt ein Mann namens Gabriel Levine, der lebt in Brooklyn, New York und ist ansonsten der Mastermind einer Band mit dem lustigen, vermutlich auf ein Gemälde von Roy Lichtenstein verweisenden Namen Taka Taka. Diese Band gibt es seit 2006. Ich glaube, sie sind hier noch nicht so bekannt. Also ich habe von ihnen vorher noch nie was gehört. Also jetzt im Rahmen der Recherchen das erste Mal. Aber Brooklyn scheint ja überhaupt so eine große Pop- und Indie-Rock-Wundertüte zu sein. Und diese Band hat schon 2 Alben eingespielt. 2 Alben, die so unter dem Label Vampire Weekend, Yes Sayer, Afro-Pop laufen, die so ein bisschen Ethno drin ist, ein bisschen Dance- und Synthie-Musik, aber die natürlich so zur Grundlage eben doch den Indie-Rock haben, den klassischen. Auf dem zweiten spielt übrigens, also auf dem zweiten Taka Taka Album spielt übrigens der Drummer von The National mit und der Drummer von Clap Your Hand Say Yeah wiederum hat das Album produziert, nur um mal so ein Umfeld wiederzugeben, was da eben also so eine Rolle spielt für Gabriel Levine. Dieses Projekt Gabriel in the Hounds ist dann eben jetzt so ein spontanes Projekt von ihm gewesen, hat hier mal einen Song eingespielt, dort hier eine Session mit Kollegen von The National, dort ein Stückchen mit Musikern von Beirut und Sigur Rós. Und irgendwann ist da ein Album draus geworden, das so in diversen Wohnzimmern und Studios aufgenommen worden und das so nach den Worten von Levine vor allem warme, organische und echte Sounds beinhalten sollte. Genau das, würde ich sagen, hat er sehr gut umgesetzt. Sind Popsongs, viele Popsongs, sind mal mehr oder weniger elegisch, manchmal wirklich zupackend. Und der hat hier wirklich viele Musiker, sind glaube ich 12 oder 13 Musiker, die hat er hier wirklich ganz gut unter einen Hut gebracht und dirigiert. Also auch Musiker von Björk, von den New Pornographers und von St. Vincent. Und es gibt unheimlich viel Streicher, Bläser und Pianos und trotz allem klingt das irgendwie nicht überladen, sondern tatsächlich organisch. Das Album beginnt mit einem Instrumentalstück und endet auch mit einem. A Beginning heißt es und ein Ending. Also es wirkt auch so ein bisschen konzeptuell. Also hinten auf dem Cover sind auch, das sieht aus wie damals, es ist eben so 2x5 Stücke steht da drauf. Also das ist wie so eine A- und wie eine B-Seite. Levine versteht irgendwie dieses ganze Projekt so als Hommage auch ein bisschen an Philip Glass. Also insbesondere diese beiden Instrumentalstücke. Es gibt noch ein drittes. Kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich irgendwie Minimal Music ist oder so, aber es passt schon irgendwie. Er weiß selber, dass er das irgendwie nicht so hinkriegt. Eher haben so die anderen Stücke von den Go-Betweens oder von Jonathan Richmond. Also für mich ist das wirklich ein klasse Album, was tatsächlich organisch warm klingt. Und jetzt hören wir mal.
What good would that do? Gabriel and the Hounds aus diesem Album Kiss Full of Teeth hier im Soundcheck auf Radio 1. Und es ist ein falsches Versprechen, das uns da gegeben wird. Die Platte beginnt toll. A Beginning, dieses Intro, dieses Instrumental, das Gerrit eben schon erwähnt hatte, kommt hier so ein wenig aus dem Nichts. Es ist wagnerianisch, öffnet sich da so ein bisschen die Morgendämmerung in ein atonales Ausbrechen. Und dann schließt dieser Song an. Das ist ein ganz grandioses Intro für eine Platte, die dann dramatisch, wie ich finde, abfällt. Und wenn man sich das wirklich nochmal, dieses Casting da vor Augen hält, also Beirut, na gut, St. Vincent, Sufjan Stevens Leute sind dabei, Tune Yards, Björk, Mitspieler, von mir ist auch der Drummer von The National, wirklich gute Band, keine Frage. Also quasi diese gesamte versammelte Brooklyn-Mischpoke. Und wenn ich dann noch Bedrooms und Garagen und was weiß ich höre, Ich mag es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist, ich bin vollkommen abgenervt von dieser Art Musik zu machen, die eben, wie ich finde, Gerrit gar nicht harmonisch oder ja organisch daherkommt.
Es liegt doch noch eine Niete in der Luft. Also
ja, naja. Also wenn dieser Anfang dieser Platte nicht wäre, das ist einfach klasse gemacht. Aber
es ist mir exakt genauso gegangen. Also wirklich diese ersten zwei Nummern habe ich gedacht so, ja, das kann was werden. Und dann ist die Spannung so mit einmal völlig abgefallen. Also wahnsinnig viele bleischwere Momente, also monoton und ausdruckslos, auch dieser Gesang von Gabriel Levine, der sich oftmals nur an so einer Gesangslinie aufhält. Das ist mir auch wahnsinnig auf die Nerven gegangen dann über die Länge. Also mir haben dann irgendwann richtig so die Füße wehgetan. Wenn man so müde ist, dann tun einem so die Füße weh, so als hätte man so, keine Ahnung, Magnesiummangel oder so. Ich finde... Es fehlt hier auch so eine lebenswichtige Energie in dieser Musik. Und am schönsten ist wirklich der Auftakt, muss man sagen.
Also, da muss ich jetzt ja tatsächlich noch so richtig ausholen. So wie das jetzt von euch beiden jetzt hier runtergemacht wird. Also, das finde ich überhaupt nicht. Diese Platte dauert ja nur eine halbe Stunde. Und da steckt,
ist das.
Die ist eben, ja, die ist lang, aber die ist in so einem positiven Sinne lang, weil man doch eine ganze Menge entdecken kann und Energie, ich weiß nicht, ob Platten jetzt immer so eine wahnsinnige Energie haben müssen, aber eben gerade was diese vielen, also Musiker, die du jetzt ja nochmal genannt hast, also mit den Streichern, den Bläsern, den Pianos, das sind wirklich alles so Sachen, also teilweise werden die ja wirklich nur so als ja orchestrale Ornamente einfach so draufgeschmissen, damit es halt da auch noch eine Geige hat und da einen Bläser hat, das finde ich hier überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, das ist organisch und es gibt wirklich noch Stücke und man kann sich länger mit dem beschäftigen und da kommt immer wieder ein Stück und man denkt, ja, klasse.
Der Kritiker des Mojo Magazines schrieb über diese Platte, beziehungsweise die Songs dieser Platte oder über die meisten der Songs, diese Lieder haben keine Beine. Und das stimmt. Sie wollen nicht loslaufen.
Dieses Album ist nichts irgendwie so, ich lege das spontan mal ein und höre das. Das braucht schon mehrmaliges Hören, das stimmt. Aber ich finde, gerade dieser Gegensatz von Intim und dann dieses Immense mit den vielen Das hat ja auch so Phil Spector-Momente, ne? Dieses Bombastische. Das macht's, dieser Kontrast macht es irgendwie interessant. So wie ihr das jetzt hier runter macht, kann ich, also das, dem kann ich irgendwie nicht so folgen.
Ihr klingt wirklich so ein bisschen wie zwei abgegessene Rockkritiker oder überhaupt Popkritiker, Musikkritiker, die einfach zu viel Musik gehört haben, die dann sagen, nö, damit kann ich gar nichts mehr anfangen. Also,
nein, das stimmt doch gar nicht. Was heißt damit? Ich kann mit solcher Musik normalerweise wahnsinnig
also
viel anfangen.
Nichts ist es.
Und das hier ist einfach ein Beispiel für einen extrem schlechten Song, der irgendwie zwei Ideen hatte und sich quält und dahin wabert und das Ganze mit einer ausgestellten Dramatik, die aber überhaupt nicht funktioniert, versucht zu überbrücken. Es ist schlichtweg schlecht, was hier passiert.
Also manchmal reicht sogar eine Idee für einen guten Song.
Ja, aber
hier sind es halt zwei, die auch einen guten Song machen.
Ja, aber er kriegt es ja nicht zusammen. Er kriegt den Anfang und den Schluss und ich weiß ja nicht, was er davor hatte, aber...
Manchmal zerfallen Songs auch in zwei Teile.
Aber es gibt auch andere Songs auf dem Album, die funktionieren schon. Also,
ja, die ersten beiden.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin zum Beispiel sehr lange Zeit nicht bis Titel 4 hinausgekommen, weil ich bei Titel 4 immer wieder zurückmachen musste, weil ich den wirklich extrem gut fand. Und ja, das Album braucht tatsächlich ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Was mich jetzt eher so abturnt, ist so, dass er bringt so Dinge zusammen, U-Bahn-Geräusche, Vogelgezwitscher.
Ja. Aber das passt auch insgesamt, ne? Also es ist dann auch hier bei dem Song, den wir gerade gehört haben, fangen dann irgendwann an, die Trommeln bedeutungsschwanger zu spielen. Und genauso bedeutungsschwanger sind ja auch diese Field Recordings, aber bedeutungsschwanger ist eben nicht bedeutungsvoll. Also ich finde auch, da ist sehr viel gewollt. Es wird auch nie richtig groß. Das ist zum Beispiel auch ein Problem. Also es sind wahnsinnig viele Musiker am Start, aber es wird eben nie richtig groß. Es ist immer so ein bleierndes Spielen und es sind leider auch keine packende Idee da. Also die Streiche und Bläser, die bewegen sich nicht, die Gitarren sind irgendwie kreissägend oder langweilige Akustikpickings. Also es liegt auch nicht nur daran, dass diese Musik oft gehört worden ist, sondern es wirklich im Detail ist es einfach nicht packend, finde ich.
Diese Songs haben nicht nur keine Beine, sie haben auch keine Flügel. Stimmt, wir wollen weder laufen noch abheben.
Wir wollten ja noch mal über die Beine reden, die bei manchen Pop-Songs fehlen. Die fehlten vorhin ja auch schon mal. Wie geht sowas?
Ja. Mich würde ja noch mal interessieren, was es mit diesem Titel auf sich hat. Kiss Full of Teeth. Was ist denn das? Ein Kuss, bei dem die Zähne im Weg sind?
Ja, genau. Oder? Also er sagt darüber, der Titel ist as unpleasant as a kiss full of teeth actually is. Also wie normal, also so unangenehm wie ein Kuss mit Zähnen im Mund eigentlich ist, so soll dieses Album sein.
Aha.
Hat er gesagt. Gelingt ihm viel für manche Leute in der Runde.
Da muss man jetzt mal drüber nachdenken.
Also in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb würde man als Juror jetzt so langsam tatsächlich in das Lager der Kritiker überschwenken. Will ich irgendwie nicht so richtig. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass man eben ansonsten mit dieser Musik, außer dass man sie schön, also ich sie schön finde, dass sie mir auf Anhieb gefallen hat, dass sie sonst natürlich also dann nicht unbedingt viel bietet. Man sagen kann, hier kann man nochmal einhaken, darüber kann man einhaken, aber es ist ein schönes, ein komplettes Album.
Gabriel and the Hounds, The World Unfolds, aus dem Album Kiss Full of Teeth, mit dieser Wertung.
Niete. Geht in Ordnung. Hit.
Tja, das kannst du auch mal geben. Drei verschiedene Meinungen von vier Leuten. Toll. Ja, grauenvolle Platte. Ich bleibe dabei. Dieses Stück gerade hat mich... Schade, dass es nicht noch was Schlechteres als Niete gibt. Daran müssen wir arbeiten. So, wir hören jetzt mal das hier. Kahoysch heißt dieses Stück. Von Gongo hat es gemacht. Das ist von einem Sampler namens Batida. Das ist nämlich der heiße Scheiß, habe ich gelernt. Global Ghetto Tech.
Super, klingt.
Super?
Ja.
Kommt aus Angola.
Ist gut.
Ich finde es ja ein bisschen exotistisch, dass die Kritikerschar sich da so drauf wirft.
Klingt sagt, aber trotzdem gut.
Ja, aber müssen wir Weißen immer unser Glück in Afrika versuchen zu finden? Finde ich überhaupt nicht.
Sondern wo?
Nein, wir sollen in uns gehen und bei uns selber suchen.
Aber kommen denn nicht
Menschen
alle aus
dort
Afrika?
In Ruhe? Ja, wir kommen alle von mir aus der Erde, ist ja egal. Ich finde das schon ein bisschen seltsam. Dieser Hype um eine Musik, nur weil sie
von ferne herkommt.
Aber wir wussten halt zum Beispiel gar nicht, wo das herkommt und fanden es trotzdem gleich gut.
Ist einfach linear.
Das hätte auch von Damon Albarn
sein. Ich meine nicht linear.
Hätte nicht von Damon Albarn sein können.
Steht alles nebeneinander. Wir picken uns das raus wie Adam. Diese Musik, jene Musik.
Sehr schön.
Afrika, Europa.
Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen.
Wir sind alle eins.
Ja, herrlich. Gerrit Bartels, Elissa Hörsemanns, Den Lorenzen machten heute den Soundcheck und Gemma Redlich ist tief betrübt, weil Elissa ein Mikrofon kaputt gemacht hat. Gemma, nimmst du das nicht so zu Herzen? Das ist nur ein Mikrofon. Vielleicht sogar nur ein Mikrofonstecker.
Ich schenke dir was anderes. Irgendwie so ein Badge für deine Weste.
Ja. Ja. So, macht es gut. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.